Im Sudan tobt seit fast 2 Jahren ein brutaler Bürgerkrieg. Seitdem gibt es kaum eine Chance für internationale Medien, in das Land zu kommen. Bis jetzt. ARD-Korrespondentin Anna Osius hat es geschafft, ein Visum für den Sudan zu bekommen. Sie ist im Februar dorthin gereist und nimmt uns jetzt mit in eine Hafenstadt im Osten des Landes, wo die Menschen nicht nur der Bürgerkrieg im Land beschäftigt. Denn US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Großteil der internationalen Entwicklungshilfe der USA zu stoppen. Also womöglich auch Hilfe für die Menschen im Sudan. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 19. März.
Wir haben ja seit Ausbruch des Krieges immer wieder Visumsanträge gestellt, versucht, in den Sudan zu kommen, sind auch an die Grenze gefahren. Das Problem war, wir haben nie ein Visum bekommen und ganz ohne kann man natürlich nicht rein, weil man natürlich eine Sicherheitsgarantie von der einen oder anderen Seite braucht, wenn man als Journalist rein will. Und man hatte so richtig den Eindruck, dass ausländische Journalisten nicht erwünscht sind, dass man vielleicht auch nicht will, dass sie Zeuge von dem werden, was da gerade passiert. Dann kam eben die überraschende Nachricht, ja, es klappt, ihr kriegt ein Visum für den Sudan und dann war klar, wir machen uns quasi sofort auf den Weg. Also wir sind am Flughafen angekommen, das ist ein sehr kleiner Flughafen und an diesem Flughafen ist schon ein unglaubliches Gedränge und alle schieben durcheinander. Eine kleine Ankunftshalle, wirklich eigentlich nicht viel mehr als ein Raum, wo hunderte Menschen hintereinander stehen und alle reden durcheinander und es ist laut und staubig und heiß und man weiß überhaupt nicht, wo man eigentlich hin muss, um überhaupt einen Einreisestempel zu kriegen. Und irgendwann stolpert man ein bisschen aus diesem Flughafen raus auf eine sandige Vorfläche und versucht dann eben in die Stadt zu kommen, in der ja wirklich sehr viel los ist. Man kommt an dem Bazar vorbei, wo sich wirklich die Leute hin und her schieben, wo sehr, sehr viel Betrieb ist, 1000 Gerüche durcheinander gehen. Der eine verkauft Gewürze, der nächste Seife, der nächste wieder große Pakete an Mehl. Das liegt tatsächlich an dieser besonderen Rolle, die Port Sudan hat. Das ist eben der Ort, wo Hilfe ankommt und wo natürlich die Leute deswegen auch besser versorgt sind als in diesem sonst ja wirklich riesigen Land. Also der Sudan hat unfassbare Dimensionen. Wenn man sich das vorstellt, vom Osten bis in den Westen des Sudan sind es mehr als 2000 Kilometer. Das heißt, es wäre, als würden wir von Berlin uns ins Auto setzen und nach Paris fahren und direkt wieder zurück.
Ja, wenn wir da gerade schon gedanklich auf die Landkarte schauen, der Sudan liegt da im Nordosten Afrikas, ist ein Nachbarland von Ägypten und Port Sudan als Hafenstadt liegt direkt am Roten Meer, ganz im Osten des Landes. Welche Bedeutung hat diese Stadt neben der Versorgung im Bürgerkrieg?
Das ist natürlich für den Wirtschaftsfaktor schon in den vergangenen Jahren immer eine wichtige Stadt gewesen, weil dort eben die Lieferungen, die internationalen ankommen. Und jetzt, seit Kriegsausbruch, ist diese Stadt aber sehr, sehr wichtig geworden, weil man muss sagen, es ist eigentlich eine der ganz wenigen Städte im riesigen Sudan, die von diesem Krieg verschont geblieben ist. Das heißt, das ist so ein bisschen sowas wie, ja, wie so eine Insel inmitten von dem Kriegsgeschehen. Dort hat es eben keine Kämpfe gegeben. Port Sudan ist so ein bisschen sowas wie eine improvisierte Hauptstadt jetzt geworden. Und nicht nur die Regierung hat sich dorthin zurückgezogen, sondern eben auch Hunderttausende Flüchtlinge. Das heißt, eine Stadt von etwa vorher 200.000 Einwohnern hat jetzt mehr als 1 Million Einwohner. Das muss so eine Stadt natürlich auch erstmal verkraften. Und auch wenn man in Port Sudan den Krieg selbst nicht sehen kann, sieht man doch die sehr, sehr große Armut, die einfach mit diesem Krieg einhergeht. Und jeder freie Fleck wird einfach auch genutzt, um eben die Binnenvertriebenen unterzubringen. Ob das Freiflächen sind oder Schulen, überall werden einfach Leute dann provisorisch auch untergebracht. Wir sind dann eben zu einem Schulhof gefahren. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein staubiger Platz, von einer Mauer umzäunt. Es steht in der Ecke, ist so eine Art improvisierter Sportplatz, aber ansonsten fegt da einfach der Wind über den Sand und treibt so den Müll auch vor sich her. Es spielen ein paar Kinder, die treiben so einen alten Mopedreifen vor sich her oder spielen mit alten Autoreifen. Ein paar haben einen Ball ergattert, die toben in einer Ecke rum. Und ansonsten ist dieser Platz halt voll mit Zelten, die von Hilfsorganisationen dort aufgestellt wurden. pro Familie ein Zelt. Mehrere hundert Familien hausen auf diesem Platz, wohnen dicht gedrängt nebeneinander. Und da sieht man, wie unter welch einfachen und schwierigen Bedingungen die Menschen dort teilweise ja schon seit fast 2 Jahren leben müssen. Das heißt, manche haben überhaupt kein Bett, manche haben irgendwie eine improvisierte Matratze, schmutzig auf dem sandigen Boden. Diese Zelte haben keinen Boden, das heißt, der Dreck von draußen ist drinnen. Gekocht wird auf einer ganz kleinen Feuerstelle in den Zelten oder davor, wo dann so gerade so ein kleiner verbeulter Alutopf drauf passt. Und ja, viel zu essen ist eben auch nicht. Viele leben von nur einer Mahlzeit am Tag. Und mehr oder weniger zufällig sind wir dann unterwegs in diesem Flüchtlingslager, wo wir halt mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind, auf Mohammed gestoßen. Mohammed ist ein Familienvater aus Khartoum, der gesagt hat, ich würde euch gerne meine Geschichte erzählen. Habt ihr Lust mitzukommen in mein Zelt?
Thank you so much for your time. Shukran, gittan.
Barakallah.
Und als wir dann da reinkamen, stand in eben einer Ecke ein Feldbett und da lag sein Sohn drauf. Anas heißt der junge Mann. Und Anas ist schwer nierenkrank. Und das große Problem ist, dass er hat sogenannte Schrumpfnieren, Nierenatrophie. Das heißt, seine Nieren arbeiten nicht mehr und er braucht die Dialyse, die Blutwäsche, 3-mal in der Woche. Anas liegt fest im Bett. Er ist jetzt 20 Jahre alt, hat tatsächlich vom Bett aus auch seinen Schulabschluss gemacht. Also wenn ich Bett sage, meine ich wirklich so ein Klappfaltbett. Das Einzige, was er von der Welt noch mitbekommt, ist so die Decke des Zeltes, muss man sagen. Das große Problem ist, er braucht natürlich auch jede Menge Medikamente, dass die Familie einfach überhaupt keine Möglichkeit hat, auch für diese Kosten aufzukommen. Das heißt, der Vater ist dann im Interview in Tränen ausgebrochen. Und sagte, ich schleppe meinen Sohn mehrmals in der Woche zur Blutwäsche, zum Dialysezentrum. Ich zahle alles selber. Früher gab es mal Hilfsorganisationen, die uns geholfen haben, aber jetzt eben nicht mehr. Ich zahle alles aus eigener Tasche und er weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Eigentlich würde er dem Jungen total gerne eine Niere spenden, weil das die einzige Chance wäre, für den Jungen langfristig zu überleben. Das Problem ist, die Familie hat eben noch nicht mal mehr das Geld, die notwendigen Untersuchungen zu machen. Und diese Tragik ist mir da richtig bewusst geworden.
Dieser Krieg, der geht ja schon fast 2 Jahre, seit April 2023. Wir haben in der Vergangenheit schon 2 andere FKM-Folgen über die Lage im Sudan gemacht. Einmal hat uns zum Beispiel eine junge Ärztin Sprachnachrichten direkt aus der Hauptstadt Khartoum geschickt. Beide Folgen verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Anna, lass uns trotzdem an dieser Stelle nochmal drauf schauen, was hat diese Gewalt im Sudan überhaupt ausgelöst? Worum geht es in diesem Krieg?
Also ganz banal gesagt geht es um den Kampf 2 Männer um die Macht im Land. Und das hat ein ganzes Land in den Abgrund gestürzt oder eigentlich eine ganze Region. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Anführer der nationalen Armee und de facto Machthaber des Landes Al-Burhan. Und der kämpft gegen seinen ehemaligen Stellvertreter, der heißt Dagalo, wird auch Hemeti genannt. Und der befehligt die sogenannte RSF-Miliz. RSF steht für Rapid Support Forces. Das ist wirklich eine grausame Truppe, die in der Vergangenheit heftige Menschenrechtsverbrechen begangen hat, vor allem im Westen des Sudan, in der Region Darfur. Das heißt, aus diesem Kampf dieser beiden Männer um die Macht im Land, was eben im April 23, also vor fast 2 Jahren ausgebrochen ist, hat sich mittlerweile eben auch ein ethnischer Konflikt entwickelt. Das heißt, diese RSF gehen mit einer unglaublichen Brutalität vor. Wir sehen, dass es zu Massenvergewaltigungen kommt, dass Häuser und Dörfer geplündert und niedergebrannt werden, dass auch Massenerschießungen es gibt, dass willkürlich Leute erschossen werden, massenhaft die Leute vertrieben werden.
All hospital distracted. All school distracted.
Ich habe mit dem Gouverneur von Darfur gesprochen, Mini Minawi, und der hat das so beschrieben, alle Krankenhäuser sind bei uns zerstört, alle Schulen sind zerstört. Sobald sich mehr als 10 Leute versammeln, werden sie beschossen. Drohnen kreisen über unseren Köpfen. Die Leute trauen sich nicht mehr aus den Häusern, denn sie wissen, wenn sie rausgehen, dann wird das passieren, was wir zum Beispiel in der Stadt Jenaina gesehen haben. Richtig ethnische Säuberung. Da gab es mehr als 8.000 Tote in nur einer Woche.
More than 8.000 people dead.
Und dieser Krieg hat halt in Khartoum, in der Hauptstadt, begonnen und hat sich mittlerweile aber über das ganze Land ausgebreitet. Und überall kommt es immer wieder zu heftigen Kämpfen. Auslöser des Krieges war, dass seine RSF-Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte. Und das war der Moment, wo es geknallt hat, weil er eben seine Macht nicht verlieren wollte. Und mittlerweile ist eben aus diesem Machtkampf viel mehr geworden.
Welche Interessen haben die beiden Gruppen? Geht es da vor allen Dingen um die Macht, um die Vorherrschaft in dem Land?
Eigentlich geht es um die Macht. Und im Sudan glänzt die Macht golden. Denn der Sudan hat sehr reiche Goldvorkommen. Er hat auch andere Bodenschätze. Und das ist die Tragik bei der ganzen Sache, wenn wir uns anschauen, dass mittlerweile 25 Millionen Menschen im Sudan von Hunger bedroht sind. Und das in einem Land, was eigentlich so reich sein könnte. Das heißt, es gibt einen fruchtbaren Boden. Ackerbau wäre durchaus möglich und auch im großen Stil möglich, weswegen der Sudan teilweise schon als Kornkammer für die ganze Region gehandelt wurde und wird, also sprich auch interessant für die Golfstaaten, die ja sehr trocken sind. Das ist das eine. Und das andere sind eben die Bodenschätze. Und Hemeti kontrolliert einige dieser Goldminen und will natürlich diese Macht behalten.
Und lange war es schwierig, vor Ort darüber zu berichten. Warum war es jetzt eigentlich möglich, dass du in den Sudan einreisen konntest?
Wir wissen es nicht, warum es jetzt geklappt hat. Wir können es nur vermuten. Wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass eben die nationale Armee von Al-Burhan Geländegewinne verzeichnen konnte. Und deswegen möglicherweise ist man jetzt Journalisten auch ermöglicht, in den Sudan zu kommen. Wobei dann eben vor Ort sich zeigt, wie schwierig es ist, dort als Journalist dann tatsächlich zu arbeiten, weil man eben doch nochmal ganz, ganz viele Genehmigungsverfahren braucht und so weiter.
Wie viel Einblicke kriegt man dann eigentlich wirklich in das Land und wie es da gerade aussieht?
Wir versuchen, so viele Einblicke zu bekommen, wie wir können. Wir wollen mit den Menschen sprechen, die unmittelbar von dem Konflikt betroffen sind. Trotzdem ist es in manche Regionen nahezu unmöglich zu gelangen im Moment. Das ist vor allem Darfur im Westen des Sudan, wo wir natürlich gerne hin würden, weil gerade da sich offenbar die schlimmsten Gräueltaten ereignen und wir im Moment vor allem mit Menschen sprechen, die eben von dort geflohen sind und die Furchtbares erlebt haben, die hochtraumatisiert sind. Wenn man sich vorstellt, dass rund 12 Millionen Menschen sich aktuell innerhalb des Landes auf der Flucht befinden, das ist, als würden sich alle Einwohner aller deutschen Großstädte, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt gleichzeitig auf die Flucht begeben. Das sind unfassbare Dimensionen. Diese Leute brauchen Hilfe, die brauchen Unterkunft, die brauchen Kleidung, die brauchen Essen. Und das ist genau das große Problem, dass sie das nicht bekommen oder nicht ausreichend bekommen, weil die Hilfsorganisationen das große Problem haben, dass sie auch längst nicht alle Regionen des Sudan, dieses riesigen Landes, überhaupt erreichen können, weil eben Straßen nicht sicher sind, weil ihnen die Zugänge von der einen oder anderen Kriegspartei verwehrt werden oder weil sie einfach nicht hinkommen. Leni Kinsley vom UN-Welternährungsprogramm hat das ganz gut zusammengefasst. Sie sagt,
die humanitäre Lage zurzeit ist absolut katastrophal. Also es ist die größte humanitäre Krise der Welt zurzeit. In den letzten 2 Jahren hat sich die Zahl von Menschen, die von Hunger betroffen sind, mehr als verdoppelt. Und der Hauptgrund dafür ist der Krieg.
Und welche Folgen hat dieser Krieg noch für die Menschen im Sudan?
Das ist ja leider oft so, dass in Kriegen ganz viele weitere Krisen dazukommen. Das heißt, wir sehen, dass gerade in den umkämpften Gebieten das Gesundheitssystem komplett zusammengebrochen ist. Das heißt, eine ärztliche Versorgung ist für Millionen Menschen nicht mehr sichergestellt. Und wir haben auf der anderen Seite, und das ist wirklich auch nochmal eine große Tragik, die eben auch für die Zukunft sehr, sehr schwierig sein wird. Wir haben ein zusammengebrochenes Bildungssystem. Das heißt, nach Schätzung der Vereinten Nationen sind 17 Millionen Kinder momentan nicht in der Schule. Und das wirkt sich natürlich auf die Generation dramatisch aus. Es liegt einfach daran, dass die Schulen geschlossen sind, die Lehrer auf der Flucht sind, teilweise die Schulen, wie ich es ja auch in Port-Sudan gesehen habe, die Schulhöfe als Unterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden. Ein weiteres großes Problem ist auch die sexualisierte Gewalt, gerade gegen Mädchen und Frauen im Sudan, gerade in der Region Darfur. Ich habe mit Frauen gesprochen, die eben Massenvergewaltigung ausgesetzt waren, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Hilfsorganisationen sagen, dass sexualisierte Gewalt sehr bewusst im Sudan eingesetzt wird als Kriegswaffe. Das Kinderhilfswerk UNICEF spricht davon, dass sogar Kinder, sogar Kleinkinder Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Das heißt, allein in 2024 konnte UNICEF über 200 Fälle dokumentieren von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Und Das ist natürlich gerade für Frauen momentan eine sehr, sehr schwierige Situation im Sudan.
Und diese Hilfe, die die Menschen aber bekommen, zum Beispiel das Flüchtlingslager, in dem Anas lebt, da hast du ja gesagt, das sind Hilfsorganisationen, die das machen. Woher kommt diese Hilfe? Ist das alles aus dem Ausland?
Genau, also in dem Flüchtlingslager, wo Anas lebt, hat er im Prinzip das Glück, wenn man so will, dass in Port Sudan ja die Hilfe aus dem Ausland ankommt. Und deswegen ist Port Sudan von der Versorgungslage noch besser und von da aus wird dann die Hilfe weiterverteilt. Nicht nur aus den USA, aus der ganzen Welt kommen an dem großen Hafen von Port Sudan Hilfslieferungen an. Das sind riesige Schiffe, Containerschiffe oder Frachtschiffe. Ich hatte die Möglichkeit, in den Hafen zu gehen. Und da muss man sich vorstellen, eine große Fläche, diese Kaimauer und dahinter ein riesen Frachtschiff. Also die komplette Kaimauer, quasi ein Frachtschiff. Was eine Weizenlieferung aus den USA gerade war gerade angekommen. Da jetzt wurde der Weizen abgeladen, beziehungsweise das Mehl. Das heißt, das hat mir der Hafenmanager vom World Food Program, Katsuhiko Yamazaki, erklärt.
The wheat grain, yes, was donated by the USA.
Der Weizen, okay, wurde aus den USA gespendet und wurde dann nach Dubai geschifft, dort zum Mehl gemahlen. Und das soll jetzt eben 1 Million Menschen im Sudan einen Monat lang satt machen. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, 25 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, 1 Million immerhin. Ich konnte halt dann dabei sein, wie diese großen Kräne Stück für Stück diese Mehlpakete, Großpakete gepackt haben und dann das über die Kaimauer rüber geschwenkt haben und dann auf LKW verladen. Da standen dann die Männer, haben ihre Arme ausgestreckt und diese großen Pakete dirigiert, mehr links, rechts, rechts, runter, runter und abladen. Man muss sich das vorstellen, welche Mengen das sind. Mir war das gar nicht klar, wie viel auf so ein Schiff passt. Aber mir wurde das dann erklärt, das ist 500.000 Säcke à 25 Kilo. Also 14.000 Tonnen Weizenmehl. Das heißt, die hatten da um die 60 Arbeiter, die wirklich jeden einzelnen 25-Kilo-Sack vom LKW runter in diese Lagerhalle geschleppt haben. Und um sich so ein bisschen anzufeuern, haben sie dabei noch gesungen, um motiviert zu bleiben. Eine unglaubliche Knochenarbeit, aber eben total wichtig, damit überhaupt Hilfe bei den Leuten ankommt. Und von da aus soll das Ganze dann weiter verteilt werden im Sudan. Und ich bin dann einfach mal ein Stück an der Kaimauer entlang gegangen, um das Ganze von vorne mir nochmal anzuschauen. Und ja, mehr oder weniger zufällig habe ich dann den Namen des Schiffes gesehen. Das Schiff aus den USA heißt nämlich aparterweise One and Only. Das klingt ja fast zynisch, dieser Name. Es mag ein Zufall sein. Und das ist natürlich etwas, was gerade die Leute vor Ort hoffen, dass genau das nicht passiert. Dass es eben nicht die einzigste und die letzte Hilfslieferung aus den USA war.
Quasi ohne Vorankündigung hat US-Präsident Trump fast die gesamte US-Entwicklungshilfe gestoppt. Die zuständige Behörde USAID soll aufgelöst und dem Außenministerium unterstellt werden.
83% der bisherigen Entwicklungshilfe sollen gestrichen werden. Welche Projekte genau betroffen sind, ist noch nicht klar. Die Trump-Regierung wollte sogar Zahlungen für bestehende Verträge einfrieren. Diesen Plan haben verschiedene Gerichte wieder gestoppt. Aber wenn die Entwicklungshilfe aus den USA in Zukunft in diesem großen Ausmaß wegfällt, was würde das bedeuten für die Situation im Sudan und die Menschen dort?
Das macht den Menschen im Sudan große Sorgen, denn die USA sind weltweit die wichtigsten Geldgeber, wenn es um humanitäre Hilfe geht. In dem Flüchtlingscamp, in dem ich war, in Port Sudan, habe ich das angesprochen. Da hat mir eine vertriebene Frau, Sarah heißt sie, aus Khartoum gesagt, wir werden in diesem Camp sterben, wenn wir keine Hilfe mehr bekommen. Was sollen wir denn machen? Es geht uns ja jetzt schon schlecht. Wie soll das denn in Zukunft gehen, wenn keine Hilfe mehr ankommt?
So selfish, by the way. selfish.
Und ihre Zeltnachbarin Ezra, die hat mir gesagt, wie sehr sie eigentlich Trump verachtet für diese Entscheidung, weil sie gesagt hat, er ist einfach so egoistisch.
If I'm in his position, I will take care of the whole, you know, universe if I have.
Also wenn ich seine Möglichkeiten, seine Mittel hätte, sagt sie, dann würde ich das ganze Universum retten. Und er hat doch alle Möglichkeiten. Warum tut er denn nichts für die Leute? Also ein großes Unverständnis angesichts dessen, dass die USA sich da komplett rausziehen wollen und eben auch eine große Sorge.
Könnte das Schiff, das du gesehen hast, also wirklich eins der letzten Schiffe sein, das die USA schicken?
Das ist total ungewiss und das macht den Leuten dort große Sorge und natürlich auch den Hilfsorganisationen große Sorge. Denn man muss sich vorstellen, die USA waren eben weltweit die wichtigsten Geldgeber bislang und manche Hilfsorganisationen im Sudan, die dort arbeiten, sind eben zu einem guten Teil auf die Gelder aus den USA angewiesen. Das heißt, Mohammed Abdelatif von Save the Children hat mir das erklärt.
Globally, United States is the biggest.
Bei denen ist es so, dass 20% der Gelder, die sie brauchen, kommt bislang aus den USA. Bei anderen Organisationen sind das aber sogar 50%, 60% oder 70%. Und das wären natürlich heftige Einschnitte, die die dann machen müssten. Im konkreten Fall bei Save the Children heißt das auf jeden Fall auch, hat er gesagt, dass sie eben jetzt neu rechnen müssen und möglicherweise eben auch Programme einstellen müssen. Das macht den Leuten und den Hilfsorganisationen vor Ort wirklich große Sorge und es schafft eine große Unsicherheit.
Wenn diese Unterstützung aus den USA jetzt auf der Kippe steht, welche Hilfe kann sich der Sudan denn jetzt noch erhoffen in Zukunft?
Der Sudan hofft natürlich weiterhin auf internationale Hilfe, hofft auf die EU, hofft auch auf Deutschland. Deswegen wird es auch sehr positiv wahrgenommen bei Menschen in der Region, also beispielsweise im Südsudan, aber auch im Tschad, also in den Nachbarländern, die ja sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, dass da in den letzten Jahren eben schon auch ein großes politisches Interesse aus Deutschland da war. Also sprich, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war ja im Südsudan, hat sich da über die Flüchtlingskrise informiert und Entwicklungsministerin Schulze war letztes Jahr im Tschad und war da eben an der Grenze zum Sudan, wo die Leute eben aus Darfur vertrieben waren. Sowas wird wahrgenommen. Die Hoffnung ist natürlich, dass weiterhin Hilfe aus dem Ausland kommt. Und die Hoffnung ist natürlich ganz groß, dass dieser Krieg irgendwann endet. Denn nur dann können eigentlich den Leuten wirklich vor Ort geholfen werden. Und dann können sie sich irgendwann auch wieder selber helfen, wenn sie nicht mehr um ihr Leben fürchten müssen.
Und wie ist deine Einschätzung? Wie geht es jetzt im Sudan mit dem Krieg weiter?
Das Problem ist, dass wir wirklich eine ziemlich verzwickte Situation haben. Das heißt, dieser Krieg wird seit jetzt fast 2 Jahren immer weiter angefeuert, dieser Konflikt, von ausländischen Akteuren, die ihre Finger im Spiel haben. Und deswegen kommt der Sudan auch nicht zur Ruhe. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr kennt sie von den Glitzermetropolen Dubai, Abu Dhabi, wo ja auch einige Deutsche gerne mal in Urlaub hinfahren. Sieht alles schick aus, klingt alles toll. Genau dieses Land unterstützt den Schlechter, so muss ich ihn einfach nennen, Hemeti und die RSF-Miliz. Mit Waffen, mit Geld. Ebenso Russland. Und dahinter steckt ein Interesse an Gold, unter anderem an den Bodenschätzen, was dann teilweise eben Hemeti, der die Goldminen kontrolliert, dann Richtung VAE, also Emirate, geschmuggelt wird und dann auch teilweise weiter nach Russland. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die nationale Armee und Al-Burhan unterstützt wird von Saudi-Arabien und von Ägypten unter anderem. Und auch da wird der Konflikt immer weiter angeheizt. Und das ist die große Schwierigkeit. Das heißt, erst wenn die ausländischen Akteure nicht mehr mitmischen in diesem Konflikt, gibt es eigentlich eine Chance, dass dieser Konflikt irgendwann mal befriedet wird. Momentan sehen wir, ja, die nationale Armee hat einige Geländegewinne verzeichnen können. Wir sehen, dass die RSF teilweise zurückgedrängt wurde. Trotzdem hat die RSF eben eine parallele Regierung ausgerufen. Das heißt, es ist noch völlig unklar, was sich da entspinnt in der nächsten Zeit. Es kann sein, dass es zu Verhandlungen kommt. Die große Frage ist dann, was heißt das für den Sudan? Und mittlerweile ist wohl auch im Gespräch, dass der Sudan weiter geteilt würde. Das heißt beispielsweise, dass die Region Darfur dann beispielsweise der RSF-Miliz zugesprochen würde. Das wäre für die Menschen, die dort leben, also sprich die afrikanischstämmige Bevölkerung, wirklich eine Katastrophe. Und es würde natürlich eine weitere Abspaltung bedeuten, denn 2011 ist ja schon der Südsudan abgespalten worden. Also im Moment ist leider, was diesen Konflikt betrifft, noch alles offen und das ist für die Leute vor Ort wirklich sehr, sehr schwierig.
Was heißt das denn zum Beispiel für Anas, den jungen Mann, den du getroffen hast in dem Flüchtlingslager in Port Sudan? Wie geht's für den weiter? Wie schaut der in die Zukunft?
Auch Anas und seine Familie hoffen natürlich sehr darauf, dass dieser Krieg irgendwann endet und dass sie zurück nach Hause können. Nichts Sehnlichster wünschen sie sich, wie so viele, dass sie einfach wieder dahin können, wo sie herkommen, zurück in ihr Haus in Khartoum, wobei sie auch gar nicht wissen, ob das noch steht oder ob es völlig geplündert oder abgebrannt oder bombardiert wurde. Was die Familie sehr traurig macht, was wir oft im Sudan gehört haben, ist einfach, dass sie den Eindruck haben, dass die Welt eigentlich das, was da gerade los ist, ich meine, wir reden von der laut UN weltweit schlimmsten humanitären Krise, dass das überhaupt nicht wahrgenommen wird angesichts von Kriegen wie Gaza, wie Ukraine, all das, was eben die Schlagzeilen bestimmt, auch der Wahnsinn, den wir jeden Tag aus dem Weißen Haus von Trump hören, all das bestimmt so dermaßen die Schlagzeilen, dass der Sudan da untergeht. Es ist irgendein Land in Afrika, was interessiert uns das schon?
The world has forgotten Sudan. They've forgotten Sudan at all. Take a look.
Und das hat Annas Schwester wirklich sehr deutlich geschildert, als sie mir gesagt hat, die Welt hat den Sudan vergessen.
United Nations, Europe people. The world, the whole world, we need you.
Mensch, ihr internationale Gemeinschaft, ihr Leute in Europa, schaut auf den Sudan, nehmt uns wahr. Wir brauchen euch.
Anna, vielen Dank dir, dass du uns davon erzählt hast.
Danke für das Gespräch.
Anna Osius aus dem ARD-Studio Kairo konnte als eine der ersten Journalistinnen und Journalisten in den Sudan reisen, seitdem vor 2 Jahren dort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Sudan findet ihr auf tagesschau.de. In den Shownotes verlinken wir euch auch noch einen Artikel von Anna, der besonders auf die Lage von Frauen und Mädchen im Sudan eingeht. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel, mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Christoph van der Werf, Regina Stärke, Lisa Krumme, Marie-Noël Zwieler, Christine Frey und Christiane Gehäuser-Kamp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kugmann. Wir hören uns. Tschüss.